Das gleiche in Grün Weekly am 14. August 2026. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Weekly nach der Sommerpause. Die war nötig und sie hat uns sichtlich gut getan. Vor mir sitzt Timo Landner. Er strahlt aus erholten Augen. Man könnte fast meinen, er würde Benjamin Button-mäßig rückwärts altern. Timo, in welchen jungen Brunnen bist du im Urlaub gefallen? Oder war es einfach so mehrere Wochen nicht bei LinkedIn gucken?
Genau, das auch. War sehr abstinent, was das betrifft. Bisschen Detox. Aber ich war in den Bergen unterwegs. Bisschen wandern, bisschen in der Natur, bisschen rumgucken. Das war sehr erfrischend. Deswegen wahrscheinlich sehe ich ein bisschen jünger aus. Bisschen gebräunter, muss man auch dazu sagen. War natürlich sehr viel Sonne. Aber das ist so ein bisschen mein Geheimnis, in Anführungszeichen.
Sehr gut. So, es ist ganz viel passiert in den letzten Wochen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind erneut wirklich für jeden und jede extrem sichtbar geworden. Krasse Temperaturen, heftige Waldbrände, niedrige Pegel nehmen auch jetzt gerade viel, viel Platz ein in den Nachrichten und völlig zu Recht. Die Aufmerksamkeit ist da aber für mein Empfinden immer sehr stark auf der akuten Abhilfe und echt wenig so auf dem Thema, was müssen wir denn jetzt ändern, damit man zukünftig besser damit umgehen kann oder gar, was können wir denn tun, damit es nicht noch krasser wird? Fangen wir mal richtig an. Ihr werdet es mitbekommen haben, Steffen Bilger übernimmt das Verkehrsministerium. Es gab eine Personalrochade in unserer Abwesenheit in Berlin, eine mit durchaus Chaosfaktor, so wenig GZSZ im Verkehrsministerium. Ende Juli bereits hatte Joe Gerner, Friedrich Merz, Verkehrsminister Patrick Schnieder abgesägt, offiziell ohne inhaltliche Begründung. Er hat dann auch schnell Nachfolger gefunden, Fritz Günzler. Der ist eigentlich Steuerberater und entsprechend Finanzpolitiker. Der sagte dann erstmal zu und dann am nächsten Morgen aber wieder ab, weil er dann doch festgestellt hat, dass das gar nicht so sein Fachgebiet ist. Nach einer mehrtägigen Hängepartie bat Patrick Schnieder dann schließlich selbst um seine Entlassung, um den unwürdigen Zustand zu beenden, wie er sagte. Seitdem sitzt jetzt Steffen Bilger von der CDU im Chefsessel. Warum Schnieder wirklich gehen musste, ist bis heute nicht wirklich gesagt. Kolportiert wird wohl Unzufriedenheit im Kanzleramt mit dem Tempo, in dem das 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur umgesetzt wird. Bestätigt ist das aber nicht. Warum wurde abgesägt, Timo? Was denkst du?
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Auch da Detox.
Sehr gut. Für dich ist das jetzt wirklich eine Nachricht. Ja. Ich habe da so eine Vermutung. Ich spiele mal kurz was aus unserer Episode aus dem Mai ein. Das Bundesverkehrsministerium avanciert ja gerade fast zum klimafreundlichsten Ministerium von allen. Das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet zum Start der Legislaturperiode. Klar, die Konkurrenz ist jetzt auch nicht riesig, aber da kommen doch in den letzten Wochen einige gute Signale fürs Vorantreiben der Verkehrs- und Energiewende aus dem BMV. So, wenn selbst links-grün versiffte Podcast-Plaudernasen wie wir sich in Teilen positiv über die Arbeit des Bundesverkehrsministeriums äußern, dann kann das selbstredend nicht im Interesse von Friedrich Merz sein, da muss da was geändert werden. Steffen Bilger ist für die Logistik jetzt zum Glück alles andere als ein Unbekannter, seit 2009 im Bundestag, davon fast durchgehend in der Verkehrspolitik, von 2009 bis 2018 im Verkehrsausschuss, von 2018 bis 2021 parlamentarischer Staatssekretär unter Andreas Scheuer. Zuständig war er dort unter anderem für alternative Antriebe, für Straßenverkehr, für Güterverkehr und Infrastrukturförderung. Er kennt die Verbände, er kennt die Verwaltung, er kennt die Baustellen. Also so ein bisschen Kontinuität statt kompletter Neustart. Sein Markenzeichen ist wohl Technologieoffenheit. Ja. Er hat E-Mobilität und Ladeinfrastruktur früh unterstützt, verteidigt heute aber ebenso energisch Wasserstoff, E-Fuels und den Verbrenner. Ja. Passend dazu ließ er sich gerade erst zitieren, mit eine weitere Kaufförderung für E-Pkw hält er für nicht erforderlich. Die sollen sich am Markt behaupten. Ja, könnte man vielleicht auch sogar zustimmen. Für Schwergewichte sieht er das ein bisschen anders. Bei den E-Lkw und alternativen Antrieben für Transporter erkennt er ein, Zitat, Riesenpotenzial für den Klimaschutz. Bleibt also die alte Frage, was technologieoffen jetzt am Ende wohl meint. Wir dürfen gespannt sein. Was steht auf deiner Liste, Helen?
Ja, ich habe mich gefragt, wie sieht denn das Halbjahreszeugnis in Deutschland aus, wenn es um die Energiewende geht? Und gefunden habe ich eine zusätzliche Quelle, die ich hiermit bewerben möchte, nämlich den Energiewendemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Das DIW liefert damit regelmäßig eine datenbasierte Einordnung dazu, wie schnell oder eben wie langsam Deutschland beim Umbau seines Energiesystems tatsächlich vorankommt. Der Energiewende-Monitor schaut dabei nicht auf alles, was irgendwie mit Energiepolitik zu tun hat, sondern konzentriert sich auf drei zentrale Bereiche. Erstens den Ausbau von erneuerbaren Strom, also vor allem Solar- und Windenergie. Zweitens die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr, also zum Beispiel Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge. Und eben drittens die Flexibilität des Energiesystems. Darunter fallen etwa Stromspeicher, Lastverschiebung und die Frage, wie gut das Stromsystem mit schwankender Einspeisung aus Wind und Sonne umgehen kann. Wichtig ist auch, der Monitor ist kein einmaliger Bericht, sondern ein regelmäßiges Update-Format. Im aktuellen Text heißt es ausdrücklich, dass der DIW Energiewende-Monitor regelmäßig über die Entwicklungen in diesen drei Bereichen informiert. Der hier vorliegende Bericht, den wir auch in den Shownotes verlinken, bezieht sich auf das erste Halbjahr 2026 und aktualisiert damit den Monitor vom Jahresanfang. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus der offenen Plattform Open Energy Tracker, die laufend eben auch aktualisiert wird. Und damit dann zur eigentlichen Frage, was sagt der aktuelle Energiewende-Monitor? Und die kurze Antwort lautet, die Energiewende macht Fortschritte, aber in fast allen entscheidenden Bereichen nicht schnell genug. Fangen wir mit dem Bereich an, der meist als erstes genannt wird, Solar- und Windenergie. Hier gibt es grundsätzlich positive Entwicklungen, die installierte Leistung von Photovoltaik und Windkraft wächst weiter. Bei der Photovoltaik waren bis Mitte 2026 in Deutschland knapp 126 Gigawatt installiert, bei der Windkraft an Land rund 70 Gigawatt und bei Offshore-Wind knapp 11 Gigawatt. Das klingt erstmal ordentlich, aber der entscheidende Punkt im Monitor ist nicht nur der Bestand, sondern eben das Tempo im Verhältnis zu den 2030 Zielen. Und genau da wird es kritisch. Laut DIW lag das Ausbautempo der Photovoltaik im ersten Halbjahr 2026 nur noch bei 79% des Tempos, das ab jetzt in Deutschland nötig wäre, um eben dieses Ziel zu erreichen. Bei der Windkraft an Land waren es nur 42% und bei Offshore-Wind 52%. Besonders bei Solar ist das bemerkenswert, weil Deutschland dort in den Jahren 2023 und 2024 einen regelrechten Boom erlebt hat. Dieser Vorsprung schmilzt jetzt aber. Das DIW warnt sogar, dass die Photovoltaik schon ab 2027 unter den eigentlichen Zielpfad rutschen könnte, wenn das aktuelle Tempo nicht wieder steigt. Bei Windkraft an Land und eben bei Offshore-Windkraft sieht die Lage ähnlich aus. Bei Windkraft an Land ein bisschen angespannter und bei Offshore-Windkraft ist das Bild ein bisschen gemischt. Einerseits gab es zuletzt Fortschritte, andererseits hängen große Teile des Ausbaus an wenigen Großprojekten, an langen Vorlaufzeiten, an Netzanschlüssen und an Problemen in den Lieferketten. Der zweite Blick ist die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr. Und genau hier sieht das DIW einen besonders großen Handlungsbedarf. Warum? Weil die Energiewende eben nicht nur bedeutet, mehr grünen Strom zu erzeugen. Dieser Strom muss auch fossile Energie in anderen Bereichen verdrängen, also im Heizungskeller, auf der Straße und perspektivisch auch in der Industrie. Bei den Wärmepumpen zeigt sich, sie wachsen, aber die großen Durchbrüche fehlen noch. Im ersten Quartal 2026 war zwar fast jede zweite neu verkaufte Heizung eine Wärmepumpe. Das klingt gut. Gleichzeitig bedeutet es aber eben auch, fast jede zweite neue Heizung war eben keine Wärmepumpe, also weiterhin fossil. Insgesamt waren bis dahin rund 2,1 Millionen Wärmepumpen installiert. Gemessen an dem, was für eine klimaneutrale Wärmeversorgung langfristig nötig wäre, ist das aber erst ein relativ kleiner Anteil. Ähnlich sieht es bei der Elektromobilität aus. Auch hier steigen die Marktanteile in allen Kategorien. Im ersten Halbjahr 2026 war ungefähr jedes vierte neu zugelassene Auto rein batterieelektrisch. Bei Lkw, hier für die Logistik interessant, lag der Anteil bei 12,1%, bei E-Sattelzügen bei 5,7%. Vor allem im schweren Nutzfahrzeugbereich ist das durchaus bemerkenswert. Aber auch hier gilt, die Mehrheit der Neuzulassungen fährt weiterhin mit Verbrennungsmotor. Das Wachstum ist da, aber noch nicht auf dem Niveau eines echten Durchbruchs. Und der dritte Bereich betrifft Die Flexibilität des Energiesystems. Das ist ein Thema, das oft unter dem Radar läuft, aber extrem wichtig ist, denn je mehr Solar- und Windstrom ins System kommen, desto wichtiger wird es, Strom zeitlich zu verschieben, zu speichern oder flexibel zu verbrauchen. Ein Indikator dafür sind negative Strompreise. Die treten vor allem dann auf, wenn sehr viel Strom aus erneuerbaren Quellen ins Netz kommt, die Nachfrage aber nicht mithält. Im ersten Halbjahr 2026 gab es laut Bericht 291 Stunden mit negativen Strompreisen. Noch auffälliger, der rechnerische negative Markterlös in diesen Stunden lag bei 430 Millionen Euro. Das ist ein Rekordwert. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Flexibilität im System noch nicht schnell genug mit dem Ausbau der Erneuerbaren Schritt hält. Und genau hier kommen die Speicher ins Spiel. Das ist der Bereich, in dem das DIW aktuell den positivsten Trend sieht. Vor allem bei den Großbatterien hat sich viel getan. Der Zubau hat sich im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum vorigen Halbjahr nahezu verdoppelt. Bei der Speicherkapazität stieg der Zubau von Großbatterien von 1,04 auf 2,03 Gigawattstunden. Das ist deshalb so wichtig, weil Großbatterien gezielt auf Strompreissignale reagieren können. Sie laden bei niedrigen Preisen und speisen bei hohen Preisen wieder ein. Damit helfen sie, das Stromsystem effizienter und stabiler zu machen. Wenn man all das zusammennimmt, dann lautet die zentrale Botschaft des aktuellen Energiewendemonitors: Deutschland ist nicht auf dem falschen Weg, aber das Tempo reicht noch nicht. Erneuerbare wachsen, Wärmepumpen und E-Mobilität legen zu, Großbatterien machen Fortschritte, aber überall dort, wo aus Fortschritt echte Transformation werden müsste, fehlt bislang noch die nötige Geschwindigkeit. Das ist so ein bisschen mein Fundstück der Woche. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Wer da gerne mal reingucken möchte, kann das gerne tun.
Das ist als Zeugnis angekündigt. Also was sind die Schulnoten?
Für Deutschland würde ich sagen eine 3 bis 4.
Wir waren stets bemüht.
Genau.
So, ich habe mitgebracht eine frische Studie, warum wir beim Klima die falschen Dinge für richtig halten. Das ist erschienen in Nature Sustainability vor 10 Tagen, glaube ich, Mario Herberts und Kollegen. Der zentrale Befund ist, dass bei den meisten Menschen die Carbon Competence, also das Wissen darüber, welche Maßnahmen eigentlich wie viel bringen, schlicht sehr gering ist. Das ist ja erstmal nicht überraschend, aber schlimmer, es besteht sogar ein negativer Zusammenhang. Ausgerechnet die Maßnahmen mit geringer bis mittlerer Wirkung werden am häufigsten ergriffen und die wirklich wirksamen am seltensten. Systematisch überschätzt werden so Kleinigkeiten wie Müll trennen oder Papier sparen. Systematisch unterschätzt werden die großen Brocken, also zum Beispiel weniger rotes Fleisch essen oder weniger fliegen. Interessant ist jetzt das Warum. Darum dreht sich es auch im Wesentlichen im Paper. Es gibt 2 psychologische Mechanismen, die da am Werk sind. Erstens die Verfügbarkeitsheuristik, also was einem leicht einfällt, das hält man für wirksam. Obwohl jetzt allein die kognitive Verfügbarkeit einer Maßnahme natürlich überhaupt gar nichts mit der tatsächlichen Wirkung zu tun hat. Und zweitens, Motivated Reasoning. Was ich selbst schon tue, halte ich für besonders wirksam. Das ist bequem fürs Selbstbild. Nur ist genau das, was viele bereits praktizieren, im Schnitt sogar unterdurchschnittlich wirksam. Zumindest im Vergleich mit anderen Maßnahmen. So, und gegensteuern gegen diese Fehleinschätzung ist echt schwer. Dazu wurden da 3 Studien durchgeführt mit knapp 3000 Personen. Die getesteten Korrekturinterventionen haben im Schnitt gar nichts gebracht. So selbst einfach die 4 wirksamsten Maßnahmen explizit zu benennen, also zu sagen, hier Ökostrom, E-Auto oder autofrei, flugfrei, das sind die effektivsten Maßnahmen, half nur wenig. Manche Teilnehmenden konnten diese Top-Maßnahmen nicht mal wiedererkennen, selbst wenn man sie ihnen genannt hatte. Also gut gemeint und sichtbar schlägt viel zu oft wirksam. Das gilt auch leider hier. Die Ergebnisse sind zwar auf individueller Ebene erhoben, also da wurden einfach Personen befragt, aber natürlich ist das unmittelbar relevant für Unternehmen. Denn eine Firma ist ja kein rationaler Akteur, der halt eben nur zufällig aus Menschen besteht. Eine Firma ist im schlechtesten Fall wirklich eine mächtige Bias-Aggregationsmaschine. Das, was man kennt und das, was man schon macht, das schätzt man als besonders wirkmächtig ein. Und selbst wenn da einer kommt und sagt, oh, aber das hier, das hat doch wirklich Potenzial, wollt ihr das nicht mal ausprobieren, dann verfängt das nicht. Klingt irgendwie vertraut, oder? Auch hier Link zur Studie in den Shownotes. Natürlich Open Access, also nicht hinter der Paywall der Verlage.
Ich habe eine Kurznews mitgebracht. Der Super Panther E-Topaz 600. Eine Entwicklung, die man im europäischen Logistikmarkt ernst nehmen sollte, kommt gerade nämlich aus Österreich. Denn mit dem Super Panther E-Topaz 600 startet offiziell ein neuer E-LKW für den Fernverkehr, entwickelt von einem jungen chinesischen Hersteller, aber endmontiert und validiert bei Steyr Automotive in Österreich. Und genau das macht die Geschichte so spannend. Das ist kein klassischer Import-LKW, der einfach nur in Europa verkauft wird. Super Panther setzt auf eine Industriepartnerschaft mit Steyr. Die Vereinbarung dafür wurde schon am 12. Juni 2025 unterschrieben und jetzt laufen die ersten Serienfahrzeuge vom Band und die ersten Auslieferungen haben bereits begonnen, unter anderem an DHL. Technisch ist der E-Topaz 600 alles andere als klein gedacht. Das Fahrzeug arbeitet mit einer elektrischen Achse und zwei Motoren. Die Dauerleistung liegt bei 394 Kilowatt, in der Spitze sind es 692 Kilowatt, also bis zu 941 PS. Dazu kommt eine 621 Kilowattstunden LFP-Batterie, die offiziell kommunizierte Reichweite liegt je nach Quelle und Einsatzprofil bei rund 560 bis 600 Kilometern. Der erste in Europa gefertigte Super Panther für DHL Freight soll nach den Tests in Österreich ab September im operativen Einsatz in den Niederlanden fahren. Und genau da wird es für etablierte Hersteller wie Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Scania interessant. Denn wenn chinesische Technologie mit europäischer Endmontage, lokaler Validierung und belastbaren Kundentests zusammenkommt, steigt der Wettbewerbsdruck spürbar. Mein Fazit, mein Made in Europe ist hier vielleicht etwas zu großzügig formuliert. Assembled in Europe trifft es genauer, aber unabhängig vom Wortding zeigt der E-Topaz 600 sehr deutlich, wie ernst der Angriff auf den europäischen E-LKW-Markt inzwischen geworden ist.
So, und am Ende haben wir noch eine Veranstaltungsempfehlung. So selten fast wie eine Sonnenfinsternis kommt es, dass Timo Landner und Moritz Petersen gemeinsam auf einer Veranstaltung sind. Das wird passieren am 27. August bei der Zukunft Transport in Hamburg. Und wir empfehlen das erstmal, weil das eine sehr gute Veranstaltung ist und weil man sich noch anmelden kann. Es gibt eine Warteliste und dann wird man in der nächsten Woche, glaube ich, benachrichtigt. Initiiert und organisiert, zumindest aus meiner Sicht, wird das von Felix Schleret von Renault Trucks. Was ist das für eine Veranstaltung? Da haben wir ein Sing-Telegramm bekommen, das ich jetzt einfach mal abspiele.
Moin, die Zukunft im Transport ist das gleiche in Grün, nur ohne Kopfhörer. Tatsächlich haben wir wahnsinnig viele Gäste von das gleiche in Grün als Speaker auf der Bühne und wir haben, ich würde sagen, so eine Art Klassentreffen, wo wir darüber sprechen, wie können wir im Prinzip den ganzen Logistiksektor noch schneller dekarbonisieren. Wir tauschen Best Practices aus, aber auch Fuck-Up-Stories, was hat nicht so gut geklappt. Wir reden darüber, sind die bisherigen Marktteilnehmer eigentlich die richtigen oder brauchen wir noch viel mehr Disruption im Markt? Es wird natürlich auch wieder darüber gehen, unter anderem auf der Hauptbühne, Sascha Henke und Nane Jansen, sind wir in der Zukunft immer noch technologieoffen oder sind wir jetzt technologieentschlossen? Wie sieht der Antriebsmix im Jahr 2030 aus? Welche Alternativen spielen welche Rolle? Ganz viele spannende Themen. 27.8. kostenlos, kommt vorbei an der KLU.
Genau, und ihr könnt ja mal ins Programm schauen. Das ist sehr untypisch strukturiert von den Formaten. Es gibt kaum Podien, es gibt viele konkrete Fallbeispiele, Workshops, offene Diskussionen rund um alternative Antriebe und so weiter. Wir sind da und vielleicht sehen wir euch da ja auch.
Kleiner Zusatz von mir. Für mich war das tatsächlich das Highlight, eine der Highlight-Veranstaltungen aus dem Jahr 2025. Und ich suche nochmal die Folge raus, in der ich davon berichte.
Zukunft-transport.de oder Link in den Shownotes. So, das war jetzt schon die erste Weekly-Folge nach der Sommerpause. Verging ja fast wie im Flug. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das Gleiche in Grün ist immer noch ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@digiig.show.